Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Mit dem Flieger durch die Klimakrise. Luftfahrt in Turbulenzen. Ein Feature von Jan-Uwe Starr.
Berlin-Tegel. Otto-Lilienthal-Flughafen. Auf der Besucherterrasse ist es kalt und windig. Trotzdem stehen dort etwa 10 Leute, beobachten das Geschehen auf der Startbahn. Planespotter. Einige haben Kameras mit großen Teleobjektiven dabei. Auch Jonas und Jonathan.
Aus Amman kommt ein A320 von Royal Jordanian und der kommt auch öfters die Woche nach Tegel.
Einer der wenigen Flugzeuge mit schwarzen Lackierungen ist eigentlich ganz schön. So, jetzt vor uns startet der A321 von der Lufthansa Richtung München. In deren Base, im Drehkreuz, sind ca. bis zu 220 Leute, glaube ich, die reinpassen. Also ganz Menge Urlauber und Geschäftsreisende.
Zwei- bis dreimal im Monat kommen die beiden Schüler hier raus. Sie kennen jeden Maschinentyp, sind begeistert von Fliegern und Luftfahrt.
Ja, jetzt startet hier ein EasyJet A320 nach Faro, wahrscheinlich mit ein paar Urlaubsgästen, die jetzt schön die Sonne genießen.
Schön warm in Südportugal.
Abheben mit dem Flugzeug. In den Urlaub, zum Geschäftstermin, zur Familie. Interkontinental, kontinental, national. Weltweit werden über 4 Milliarden Fluggäste pro Jahr durch die Luft bewegt. Dazu kommen schätzungsweise 50 Millionen Tonnen Luftfracht und eine unbekannte Zahl an Militärflügen. Ohne Luftfahrt ist die Welt schon lange nicht mehr vorstellbar. Und das Fluggeschäft ist noch immer eine Wachstumsbranche. Airbus rechnet mit einer Verdoppelung der globalen Flugzeugflotte bis 2036. Doch es gibt auch eine andere Entwicklung. Sie bringt die Luftfahrt in Gefahr. Der Klimawandel. Panische Fluggäste, umherfliegende Gepäckstücke, strauchelndes Kabinenpersonal. Auf YouTube finden sich eine Vielzahl von Handyaufnahmen sogenannter Clean Air Turbulences, kurz CAT. So werden schwere Turbulenzen bezeichnet, die Flugzeuge plötzlich bei scheinbar bestem Flugwetter erheblich durchrütteln können. Die CATs sind Folge eines zunehmend schlingernden Jetstreams. Diese atmosphärischen Starkwindbänder auf der Nordhalbkugel verändern sich aufgrund der dramatisch ansteigenden Temperaturen am Nordpol. Klimaforscher kündigen deshalb eine starke Zunahme dieser Turbulenzen an. Auch die europäische Luftfahrtbehörde Eurocontrol zeigt sich besorgt über den Klimawandel. Überflutete Flughäfen, Stürme und Gewitter führten zu immer mehr Verspätungen, Ausfällen und unkalkulierbaren wirtschaftlichen Risiken im Flugverkehr. Der Luftverkehr ist nicht nur betroffen von der heraufziehenden Klimakrise, sondern er ist einer der Mitverursacher. Auch das erzeugt Turbulenzen. Am Boden. Mit dem Flieger in die Klimakatastrophe? Die Zeit rast. 7 Jahre, 11 Monate und wenige Tage bleiben noch.
Das ist sozusagen umgerechnet die Zeit, die wir noch haben an CO2-Budget, wenn wir so weitermachen wie bisher.
Sagt Brigitte Knopf vom Berliner Mercator-Institut, einem Klimapolitik-Thinktank für Wirtschaft und Politik. Die Welt müsse runter von ihren Kohlendioxidemissionen. Schnell und radikal. Sonst würden wir ungebremst in die globale Katastrophe steuern. Es geht um die Begrenzung der Erderwärmung auf durchschnittlich 1,5 Grad Celsius, wie sie der IPCC, der Weltklimarat, fordert.
Früher hat man immer gesagt, bis 2050 muss man um 80% reduzieren. Aber das war noch für 2 Grad und das war sozusagen recht positiv gerechnet. Und was wir jetzt halt wissen, ist, dass wirklich alle auf Null müssen, alle Sektoren. Und da gehört natürlich auch der Flugverkehr zu.
Die Luftfahrt trage bisher nur 2,5% zu den globalen CO2-Emissionen bei, hört und liest man immer wieder. Doch bisher fliegt erst ein winziger Bruchteil der Menschheit. Und schon jetzt gilt, sagt Klimaforscherin Knopf,
Wenn der Flugverkehr ein Land wäre, dann wäre er der sechstgrößte Emittent, sogar noch vor Deutschland. Also wirklich ein großer Brocken, an den man auch ran muss.
Das Fliegen muss grüner werden. Da sind sich alle einig. Die Klimaforscher, die Bevölkerung, die Politik und auch die Industrie. Die Frage ist nur wie. Und wie schnell geht es? Das Thema ist komplex. Die Luftfahrt ist ein internationales Geschäft und damit schwer zu regulieren. Eine globalisierte Welt ohne Luftverkehr ist undenkbar. Immer mehr Menschen wollen fliegen, auch in Asien, Südamerika und Afrika. Die Branche hofft auf den technologischen Fortschritt. Die Flugzeuge von morgen müssen sparsamer werden und leiser, ihre Antriebe klimaneutral. Die Herausforderungen sind riesig.
An der Wand haben wir jetzt hier den Nachbau des Lilienthal-Gleiters, und zwar in Original. Also die gesamten Materialien sind wieder so rekonstruiert worden, wie sie auch im eigentlichen Lilienthal-Gleiter verbaut waren. Also auch diese spezielle Bespannung.
Mit dem Mecklenburger Flugpionier Lilienthal ist Professor Martin Wiedemann eng verbunden. Wiedemann leitet das Braunschweiger Institut für Faserverbundleichtbau und Adaptronik des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt im Lilienthalhaus am Lilienthalplatz.
Also die bekannteste Entdeckung von ihm in diesem Sinne ist die Lilienthal-Polare. Das ist der Auftriebs- über dem Widerstandsbeiwert eines Profils. Und er hat eben festgestellt, dass gekrümmte Profile einen sehr guten Auftriebsbeiwert haben. Und damit hat er im Prinzip die Grundlagen für den modernen Verkehrsflug oder die modernen Verkehrsflugzeuge gelegt.
Aber noch immer sind die Flugzeugflügel nicht so genial wie die Vorbilder in der Natur. Deshalb arbeiten Forscher wie Professor Wiedemann beharrlich an weiteren Verbesserungen. Mit Hilfe von neuen Verbundwerkstoffen aus Fasern und Kunstharzen lassen sich Flügel konstruieren, die sich ähnlich wie bei Vögeln den verschiedenen Flugphasen anpassen können.
Also die Flügel sehen rein äußerlich genauso aus wie heutige Flugzeugflügel. Wir haben eine Besonderheit oder wir streben eine Besonderheit an, nämlich dass sie sich von selber verformen.
Adaptronik heißt diese Technologie. Damit könnten zukünftig etwa die Start- und Landeklappen der Flugzeuge überflüssig werden. Das würde sie nicht nur leiser machen, sondern auch Strömungsverluste vermindern und Gewicht einsparen.
Wenn man den Widerstand eines Flugzeuges um 20% reduzieren würde, dann könnte man es in erster Näherung tatsächlich auch in Treibstoff so umrechnen.
Das heißt auch 20% weniger schädliche Klimagase, die von den Triebwerken in die Atmosphäre geblasen werden. Immerhin. Und wann können diese neuartigen Flügel, an denen in Braunschweig geforscht wird, zum Einsatz kommen?
Das ist ein bisschen das Bittere an der Geschichte. Flugzeugbau ist eine sehr, sehr, sehr konservative Industrie aus guten Gründen. Und wir sind ja auch alle sehr froh, wenn wir fliegen. Aber das bedeutet, dass die Zulassung und also die Entwicklung und die Zulassung solcher neuen Flugzeuge sehr, sehr zeitaufwendig ist.
Ein Jahrzehnt dauere das bestimmt, sagt Flügelforscher Wiedemann. Immerhin zeige die Flugzeugindustrie schon jetzt Interesse an diesen Entwicklungen. Bis vor gut 30 Jahren war das Fliegen, zumindest in Europa, ein teurer Luxus. Dann wurde der Luftverkehr liberalisiert. Der neue Wettbewerb drückte die Ticketpreise in den Sinkflug. Neue Billiganbieter setzten konsequent auf kostensparende, optimale Auslastung, niedrige Personalkosten und auf moderne, spritsparende Maschinen. Die Flugzeugbauer mussten reagieren. Um rund 40% sank der Kerosinverbrauch ihrer neuen Modelle. Eine enorme technologische Leistung. Diese wird allerdings mehr als aufgezehrt durch das noch enormere Wachstum des Luftverkehrs. Allein in Deutschland hat sich die Zahl der Fluggäste in den letzten 3 Jahrzehnten verdreifacht. Noch stärker stieg die Menge der Luftfrachten um 240%. Und das Wachstum geht weiter. Laut Prognose der Internationalen Luftfahrtorganisation mit global bis zu 4,8% pro Jahr. Das bedeutet, alle 16 Jahre soll sich das weltweite Flugaufkommen noch einmal verdoppeln. Bis 2050 mindestens vervierfachen. Im gleichen Zeitraum müssen aber auch die CO2-Emissionen extrem reduziert werden, um die Klimaziele von Paris einzuhalten und eine Klimakatastrophe zu verhindern. Doch wie? Eine Umstellung auf elektrische, batteriebetriebene Flugzeuge wird, zumindest für weite Distanzen, technisch nicht möglich sein. Da sind sich alle Fachleute einig. Was bleibt, sind klimaneutrale Treibstoffe. Doch die sind bisher nicht verfügbar. Die Luftverkehrsbranche steht unter enormem Druck. Denn zukünftig soll auch sie für ihre CO2-Emissionen bezahlen, zumindest innerhalb der Europäischen Union. Berlin Tiergarten. In einem Nobelhotel treffen sich Fachleute der Luftfahrtindustrie, der Treibstoffhersteller, der Wissenschaft und Politik. Es ist eine der vielen Fachkonferenzen, die seit Monaten veranstaltet werden. Das Thema hier: nachhaltige Flugtreibstoffe. Veranstalter ist der Luftfahrtverband AREC. Hauptsponsor der Bonner Logistikkonzern DHL.
Weil für uns als Deutsche Post DHL Group ist das Thema nachhaltige Mobilität ein Kernfaktor für die Weiterentwicklung unseres Geschäftes.
Sagt DHL-Vorstand Thomas Ogilvy. Mit dem Elektrolieferwagen sei man am Boden bereits ein Nachhaltigkeitspionier.
Und natürlich sind wir als größter Luftfrachtspediteur und weltweit größter Expressdienstleister auch sehr, sehr stark im Bereich Flugverkehr beteiligt. Und deswegen sind wir interessiert an nachhaltigen synthetischen Kraftstoffen.
Der Luftfrachtverkehr allein aus und nach Deutschland soll sich bis 2030 gegenüber 2014 noch einmal verdoppeln. Da sei ein starkes Engagement für eine zukünftige CO2-Neutralität schon jetzt ein absolut entscheidender Wettbewerbsfaktor.
Das liegt daran, dass auf der einen Seite, wenn ich unser Arbeitgeber-Image sehe, viele junge Nachwuchskräfte in Unternehmen mitwirken wollen, wo nachhaltig gewirtschaftet, nachhaltig entwickelt wird. Aber auch unsere Kunden mehr und mehr nachhaltige Lösungen einfordern. Und last but not least sehen wir auch mehr und mehr dedizierte Indexfonds, die sich auf Unternehmensinvestments, auf Aktieninvestments spezialisiert haben, die eben genau in nachhaltige Firmen investieren.
Das Gefühl der Flugscham dürfte den allermeisten Teilnehmern der internationalen AREC-Konferenz eher fremd sein. Auch Professor Aigner hat für die gerade mal 400 Kilometer von Stuttgart nach Berlin das Flugzeug genommen. Trotzdem freue er sich über die Klimaproteste von Greta Thunberg und Friday for Future, sagt der Verbrennungstechnik-Experte vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Ihr Druck auf die Politik haben ihm und seiner Forschungsarbeit noch kurz vor seiner Pensionierung zu einem wahren Höhenflug verholfen.
Ich bin durch die Lande gereist wie ein Hausierer und habe versucht, Projekte zu verkaufen. Jetzt werden mir die Projekte nachgetragen. Und die Politik stellt sehr viel Geld zur Verfügung, was wir die letzten Jahre uns gar nicht vorstellen konnten. Also es ist wirklich jetzt auch viel Geld verfügbar, um diese Dinge umzusetzen.
Professor Aigner und sein Stuttgarter DLR-Institut forschen zu synthetischen Treibstoffen. Sie erforschen und testen zum Beispiel Flugbenzin, das mit Hilfe von Biomasse oder erneuerbaren Strom gewonnen werden kann, anstatt aus fossilem Erdöl. Dieses synthetische Kerosin sei nicht nur CO2-neutral, es sei auch leistungsfähiger und insgesamt deutlich weniger umweltschädlich.
Und wir haben ein ganz normales Flugzeug genommen, keinerlei Umbau, sondern wir haben einfach einen anderen Stoff in den Tank gefüllt. Wir sind aber auch hinterher geflogen, haben die Schadstoffe gemessen, haben festgestellt, nicht nur, dass wir das die CO2-Freisetzung mindern, sogar sehr direkt linear, sondern wir haben auch die Rußpartikel, die Ultrafeinstaubpartikel, halbiert. Das ist insbesondere für die Anwohner von Flughäfen natürlich eine wichtige Sache.
Genial für die Luftfahrt. Mit synthetischem Kerosin könnten die Airlines ihre vorhandenen Flotten weiter betreiben und es lässt sich mit fossilem Kerosin vermischen. Eine ideale Voraussetzung für eine schrittweise Umstellung auf den klimafreundlichen Treibstoff. Power to Liquid, kurz PTL, heißt das Verfahren, auf das sich die Hoffnung so vieler richtet. Doch wie kommt man in eine Massenproduktion und das so schnell wie möglich? Professor Aigner hat einen Plan.
Wir haben heute alle Komponenten, die wir brauchen für so eine Fabrik. Wir haben auch noch nicht die gesamte Kette zusammengesetzt. Das heißt, wir müssen unbedingt einen Schritt machen, um die gesamte Kette mal von der Rohstoffquelle, von der Energiequelle bis zum Abgas. Die müssen wir mal gesamthaft demonstrieren und wir müssen das in großem Maßstab bringen. Und der nächste Schritt muss also sein, eine halbindustrielle Anlage zu bauen, die zum Beispiel 10.000 Tonnen pro Jahr produziert. Da haben wir schon einen Maßstab, der die industriellen Probleme zeigt.
So eine Demonstrationsanlage sollte in Deutschland gebaut werden, sagt Aigner. Das könne man in den nächsten 3 bis 5 Jahren hinbekommen. Dann müsse man damit so 2 bis 3 Jahre technische Erfahrung sammeln. Der nächste Schritt wäre dann der Einstieg in eine erste großindustrielle Produktion.
Und dann würden wir in etwa 10 Jahren, nämlich gerade für das Jahr 2030, gerade noch ausreichend, wir haben wirklich 5 vor 12, könnte man dann die kommerzielle Anlage bauen, die dann diese Hunderttausende von Tonnen für die Luftfahrt oder die Millionen Tonnen für die allgemeine Mobilität bereitstellen.
Noch sind es deutsche Firmen, die ihre Nase bei der Entwicklung von PTL ganz vorne haben. So wie ein junges Start-up-Unternehmen in Sachsen. Nils Aldag, 33 Jahre, Geschäftsführer und Miteigentümer des Dresdner Unternehmens Sunfire, bittet in die Produktionshalle. In Handarbeit werden hier metallische, etwa kühlschrankgroße Aggregate montiert. Elektrolyseure, Geräte, in denen Wassermoleküle mit Hilfe von elektrischem Strom aufgespalten werden, in Wasserstoff und Sauerstoff. Und das auf eine besonders raffinierte Art und Weise.
Was wirklich wichtig ist, ist sozusagen das Herzstück unserer Technologie. Ist eigentlich recht unspektakulär. Das ist diese Folie hier, diese keramische Folie, die ich gerade in meiner Hand halte. Das können Sie sich mal anschauen. Das ist diese keramische Zelle, die im Grunde genommen wie so ein Sauerstoffsieb funktioniert.
Die Sunfire-Elektrolyseure arbeiten mit Wasserdampf und Kohlendioxid aus der Atmosphäre. Mit Hilfe der Keramikfolie werden die beiden Gase chemisch zerlegt und neu zusammengefügt zu einem synthetischen Kohlenwasserstoffgas. Und das auch noch besonders effizient, sagt Aldag.
Man muss verstehen, wie Materialien wie Stahl, wie Keramiken bei hohen Temperaturen miteinander reagieren oder sich miteinander verhalten. Und das ist ein Wissen, das wir hier aufgebaut haben mit mittlerweile 160, fast 170 Mitarbeitern, das in der Form einzigartig ist.
Die Dampfelektrolyseure, die Sunfire jetzt produziert, werden von verschiedenen Industrien nachgefragt. Von Stahlherstellern, von der Chemieindustrie und von Forschungsinstituten. Kurz bei allen, die an Alternativen zu Kohle, Erdöl und Erdgas arbeiten. Oder an synthetischen Treibstoffen. Denn auch dazu lässt sich das Synthesegas weiterverarbeiten. Die Anlage dafür steht auf dem Betriebshof.
Auf der linken Seite sehen wir jetzt hier diese 20 Meter hohe Anlage, in der das Synthesegas umgewandelt wird, in diesem Fall in Diesel, Benzin und Wachse für die Chemieindustrie.
2013 wurde die kleine Pilotanlage errichtet, mit finanzieller Unterstützung aus dem Bundesforschungsministerium. 2015 konnte die damalige Wissenschaftsministerin sogar schon synthetischen Diesel aus Dresden in ihre Dienstlimousine tanken. 2018 wurde die Produktion jedoch wieder eingestellt. Für stromintensive Elektrolyse musste Sunfire die volle erneuerbare Energieumlage bezahlen, wie jeder private Haushalt. Gleichzeitig konnte man die Treibstoffe nicht als CO2-neutral verkaufen, denn grüner Strom ist im Braunkohleland Sachsen rar. Und es fehlen noch immer regulatorische Rahmenbedingungen, die eine Marktentwicklung für Power-to-Liquid-Kraftstoffe ermöglichen.
Also das Positive ist, dass überall über dieses Thema gesprochen wird und auch klar erkennbar ist in allen Ministerien, die sich mit dem Thema Energie befassen, dass Wasserstoff und sogenannte strombasierte Kraftstoffe oder Gase in der Zukunft eine Rolle spielen werden. Das, was nicht so klar ist und wo wir uns momentan in der Diskussion meines Erachtens etwas verstricken, ist, in welchen Bereichen man diese Kraftstoffe oder Gase als erstes einsetzen möchte.
Ein besonders großes Interesse zeige zwar die Luftfahrtindustrie, sagt Unternehmer Aldag, doch das sei eine sehr international agierende Branche. Das heißt, Markteinführungsregelungen wie zum Beispiel Beimischungsquoten zu fossilen Kohlenwasserstoffen seien nur schwer und langsam durchzusetzen. Sunfire plädiert daher zunächst für einen Einsatz von PTL-Kraftstoffen in Autos. Denn dort gibt es zumindest in Deutschland bereits Quoten für die Beimischung von Biokraftstoffen. Diese könne man problemlos durch PTL-Kraftstoffe aus grünem Strom ersetzen. Sogar zum gleichen Preis. Das bedeutet, die Luftfahrt muss sich noch ein wenig gedulden, bevor sie synthetisches Kerosin aus grünem Wasserstoff bekommen kann. Es sei denn, sie treibt die Politik international dazu an, schnell entsprechende Regelungen zu setzen. Nils Aldag und Sunfire hätten kein Problem damit.
Das Schöne ist, dass die Anlagen, die wir haben, mehr oder weniger frei entscheiden können, ob sie Diesel und Benzin für den Straßenverkehr erzeugen oder ob sie mit derselben Anlage Kerosin produzieren.
Eine neue Anlage zur Produktion strombasierter Treibstoffe will Sunfire jetzt in Norwegen errichten. Zunächst für rund 8000 Tonnen pro Jahr. Preisgünstigen grünen Strom bekommt man dort aus Wasserkraft. Geldgeber und Partner für den Anlagenbau gibt es schon. Die norwegische Politik unterstützt die Energiewende mit voller Kraft. Denn bereits bis 2040, 10 Jahre vor der Europäischen Union, will das heutige Öl- und Gasförderland komplett CO2-neutral sein. Die Zukunft für große grüne Raffinerien sehen PTL-Experten aber vor allem in sonnenreichen Ländern. In Südeuropa, Nordafrika oder auch in den bisherigen Ölländern des Nahen und Mittleren Osten. Diese könnten zukünftig grüne Treibstoffe aus billigem Solarstrom liefern, im großen Stil und zu wettbewerbsfähigen Preisen.
Das sind Anlagen, die irgendwann Hunderte von Millionen Euro kosten werden und da brauchen wir starke Partner an unserer Seite.
300 Millionen Tonnen fossiles Kerosin verbrennt die Luftfahrt derzeit pro Jahr. Und jedes Jahr werden es mehr, denn die Branche wächst und wächst. Bis zum grünen Treibstoff ist es noch ein weiter Weg, selbst wenn jetzt die entsprechenden Weichen gestellt werden. Deshalb versucht man schon jetzt etwas für mehr Klimaschutz zu tun. Mit einem Ausgleich für ihre weltweit wachsende CO2-Bilanz.
Privat bin ich das letzte Mal 2010 geflogen. Dienstlich das letzte Mal nach Montreal zu den ICAO-Verhandlungen im März.
Marcel Kruse ist Experte für CO2-Ausgleichssysteme am Umweltbundesamt. Wenn er dienstlich fliegen muss, zum Beispiel zu internationalen Kongressen wie letztens nach Montreal in Kanada, weiß er schon vorher, was er der Atmosphäre damit zumutet.
Wir bekommen das natürlich auch bei unserer Buchung der Dienstreisen auch immer mitgeteilt. Also reine CO2-Emissionen, Hin- und Rückflug, sind ein bisschen was über eine Tonne. Und wir im Uber sind ja auch verantwortlich für die Kompensation der Dienstreisen der Bundesregierung. Und da berechnen wir nicht nur die reinen CO2-Emissionen, sondern auch die sogenannten Nicht-CO2-Effekte. Und die machen dann nochmal ca. 2 Tonnen aus, sodass man sagen kann, Hin- und Rückflug 3 Tonnen nach Kanada.
Zusätzlich zur normalen CO2-Emission heizt der Flugverkehr die Atmosphäre auch noch mit Stickoxiden auf und mit den Kondensstreifen, die sich in großer Höhe bilden. Zusammen ergibt es eine schätzungsweise 3-mal höhere Belastung als die Verbrennung fossiler Treibstoffe am Boden. Diese Klimabelastungen durch Flüge von Bundesbeamten, Parlamentariern und Regierungsmitgliedern werden von der Bundesregierung ausgeglichen. Durch sogenannte CO2-Kompensationszahlungen, wie sie auch jeder private Fluggast bei entsprechenden Anbietern, wie zum Beispiel Atmosphäre oder der Klimakollekte, tätigen kann.
Damit werden Klimaschutzprojekte in dem Fall in Entwicklungsländern unterstützt.
Zum Beispiel der Kauf von energieeffizienten Holzkochöfen, die dann Dorfbewohnern in Zentralafrika zur Verfügung gestellt werden. Allerdings müssen 3 solcher Öfen 1 Jahr lang kochen, um die Klimabelastung eines einzigen Fluggastes auf der Strecke Berlin-Montreal auszugleichen. Freilich gibt es auch noch andere Ausgleichsprojekte, wie kleine Biogasanlagen oder Windräder. Für jährlich rund 300.000 Tonnen CO2 und Nicht-CO2-Flugemissionen braucht schon die Bundesregierung passende, anerkannte Ausgleichsprojekte. Doch ab diesem Jahr will nun auch die Internationale Luftfahrtorganisation der Vereinten Nationen, ICAO, in den Kompensationsmarkt einsteigen, um dort zumindest das zukünftige Wachstum des weltweiten Flugverkehrs klimaneutral zu bewerkstelligen. CORSIA heißt das Programm.
Der Luftverkehr wird geschätzt so mit 4-5% im Jahr wachsen und CORSIA geht von 2021 bis 2035 und in dieser Zeit wird damit gerechnet, dass man so ungefähr 2,5 Milliarden Tonnen kompensieren muss. Und das ist schon eine ganz schöne Anzahl an Minderungszertifikaten, die dann gekauft werden müssen.
Die Luftfahrtbranche sieht in ihrem Corsia-Projekt, bei dem bislang 70 Länder mitmachen wollen, einen Meilenstein für ihr Klimaschutzengagement. Umweltorganisationen halten diese und andere CO2-Kompensationen dagegen für eine Art modernen Ablasshandel, mit dem unter dem Strich keine einzige Tonne klimaschädlicher Abgase im Flugverkehr eingespart wird. Auch das Umweltbundesamt meldet Kritik an. Bei Corsia werde nur das künftige Wachstum kompensiert und nicht die rund 800 Millionen Tonnen Kohlendioxid, die schon jetzt Jahr für Jahr in die Atmosphäre geblasen werden.
Wenn wir das Paris-Ziel erreichen wollen mit 1,5 Grad, dann müssten wir 2050 schon bei Netto Null sein sozusagen, also CO2-neutral. Und wenn man dann die Zahlen der Luftfahrt sieht, die ja eigentlich mit 5% wachsen und nicht reduzieren, dann ist das natürlich die entgegengesetzte Richtung, in die der Luftverkehr im Moment geht. Und das wird mit Corsia zum Beispiel jetzt natürlich auch nicht aufgehalten, da es ja im Endeffekt ein Nullsummenspiel ist.
Die Entstehung von klimaerwärmenden Kondensstreifen ließe sich schon jetzt deutlich reduzieren. Dazu müssten die Flugrouten und Flughöhen je nach Witterung flexibel angepasst werden. Das hat eine umfangreiche Simulation am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt ergeben. Doch auch hier bedarf es komplizierter internationaler Verhandlungen. Besorgte Klimaschützer wollen darauf nicht warten. Berlin-Kreuzberg. Der 37-jährige Sozialwissenschaftler Matthias kommt von einem Aktivistentreffen von Am Boden bleiben. So heißt die deutsche Sektion des noch jungen internationalen Luftfahrtkritikernetzwerks Stay Grounded. Erst kürzlich organisierte Am Boden bleiben eine Protestaktion am Flughafen Tegel.
Wir sind in den Flughafen reingegangen und haben da eine Blockade gemacht. Es gab einen Bannerjob über die Anzeigetafel mit den Flügen. Auf diesem einen Banner stand Cancelled due to climate change. Also die Flüge sind abgesagt wegen Klimawandel. Und es war so ein bisschen unsere Botschaft.
Rund 100 teilweise als Pinguine verkleidete Aktivisten veranstalteten ein Sit-in in der Flughafenempfangshalle. Den Flugverkehr oder die Fluggäste zu behindern, war nicht geplant. Doch dann riegelte die Berliner Polizei die Zufahrt zum Airport großräumig ab und sorgte so für erhebliches Aufsehen. Den Klimaschützern von Stay Grounded gehe es aber nicht darum, das Fliegen generell zu verdammen. Das sei auch wirklichkeitsfremd, betont Aktivist Matthias.
Weil manche Flüge lassen sich auch nicht vermeiden. Wir leben in einer globalisierten Welt. Menschen haben Familien in anderen Kontinenten, müssen fliegen. Andere Menschen sind körperlich eingeschränkt, brauchen deswegen ein Flugzeug in bestimmten Situationen. Unser Hauptfokus liegt auf dem immensen Wachstum des Flugverkehrs und auf den Vielfliegerinnen und Vielfliegern. Es muss nicht sein, jedes Jahr in den Urlaub zu fliegen.
Man wolle das Bewusstsein schärfen für eine größere Klimagerechtigkeit.
Und nicht wie das heute ist, es eben ein ganz kleiner Prozentsatz der Menschheit für einen Großteil der Flüge verantwortlich sind, während 80%, vielleicht auch deutlich mehr, die Zahlen sind schwierig zu bekommen, noch nie überhaupt ein Flugzeug betreten haben. Und das sind die Menschen, die am stärksten unter den Folgen von Klimawandel jetzt schon leiden, auch in Zukunft noch leiden werden.
Aber was bringt es dem Klima, wenn in Europa einige Menschen ihr Verhalten ändern? Ist das nicht reine Symbolik?
Also dieses Argument kommt ja sehr oft in der Klimadebatte und wir denken, irgendjemand muss anfangen und wer, wenn nicht wir? Diejenigen, die in den Ländern leben, die früh industrialisiert haben, die historisch gesehen vor allem verantwortlich sind für den Großteil der Klimaemissionen. Und es bringt nichts, immer die Verantwortung irgendwo anders hinzuschieben, dann passiert gar nichts.
In Zukunft weniger häufig abzuheben, das empfiehlt auch das Umweltbundesamt für den Luftverkehr der Zukunft. Möglichst auf dem Boden bleiben bei Inlandsreisen, Gütertransport und auch im Urlaub. Auf dem Rollfeld des Flughafen Tegel ist jetzt eine Propellermaschine startbereit. Ein modernes Verkehrsflugzeug für Kurz- und Mittelstrecken. Jonas und Jonathan stehen auf der Besucherterrasse mit ihren Kameras.
Das war jetzt eine Dash 8 Q400 von Luxair. Also ich finde den Sound echt schön von denen, gerade die Turboprops allgemein. Zumindest auf kürzeren Routen sind die echt viel effizienter als die normalen Flugzeuge mit den Jet-Turbinen.
Die Flugzeugbegeisterung der beiden Schüler ist nicht gefährdet durch Klimakrise und Flugscham. Ihr Berufswunsch: Pilot. Bis dahin sind es noch ein paar Jahre. Zeit, in der das Fliegen grüner werden muss.
Die Luftfahrt in Zeiten der Klimakrise, eine Branche in Turbulenzen. Sie hörten ein Feature von Jan-Uwe Starr. Es sprach Max Urlacher, Technik Martin Eichberg, Regie Stefanie Lasay, Redaktion Martin Hartwig.